Willkommen beim Immo Austria Podcast, dem Immobilienpodcast Österreichs von Immobilieninvestoren für Immobilieninvestoren. Lerne zielgerichtet, nachhaltig und gewinnbringend in Immobilien zu investieren. Freue dich auf spannende Interviewpartner. Mein Name ist Paul Zödi. Und jetzt neu in Kooperation mit dem Gewinn. Das Wirtschaftsmagazin für Ihren persönlichen Vorteil. Herzlich willkommen zum Immo Austria Podcast und einer neuen Folge mit dem lieben Sebastian Kopp, Acker oder Aller, wie auch immer, Budenzauberer. Lieber Basti, herzlich willkommen in Österreich.
Lieber Paul, vielen Dank für die Einladung. Ein wundervolles Land.
Du, wir kennen uns ja jetzt schon mittlerweile seit 1,5 Jahren. Du bist schon länger bei Immocation als Experte und Coach. Ich bin jetzt auch schon mittlerweile 1,5 Jahre, die Zeit vergeht. Wir haben uns lang nicht live sehen können aufgrund der Pandemie, aber immer wieder digital. Aber lieber Basti, für die wenigen, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du, wo kommst du her? Stell dich ganz kurz vor.
Sehr gerne, Paul. Vielen Dank. Ja, Basti ist bei Name 39 Jahre alt, aus Leverkusen zwischen Köln und Düsseldorf im wunderschönen Rheinland in Nordrhein-Westfalen. Bin Immobilieninvestor aus Leidenschaft, 2010 in Immobilien eingestiegen, im Dezember die erste Wohnung gekauft, kleines Apartment. Verfolge ausschließlich Buy-and-Hold-Strategie, mittlerweile knapp 170 Einheiten im Bestand und kann ganz gut davon leben, sagen wir mal. Ansonsten verheiratet, 2 kleine Töchter, 3 und 9. So sieht es aus.
Super, also 170 Einheiten ist natürlich einmal eine Hausnummer. Was mich ganz, ganz interessieren würde und ich glaube auch unsere Zuhörer, du hast gesagt, du hast 2010 begonnen. Wie bist du überhaupt auf das Thema Immobilie als Assetklasse aufmerksam geworden und wie waren dann die ersten Schritte, die du getätigt hast?
Also grundsätzlich fand ich Immobilien immer interessant, habe auch damals schon Bücher gelesen. Das muss man fairerweise sagen, ich hätte gern schon früher in Immobilien investiert, aber ich 2003 eine Privatinsolvenz hingelegt habe, Vollbremsung, musste ich halt 7 Jahre abwarten, bis ich dann in Immobilien investieren konnte. Ich habe jahrelang im Finanzvertrieb gearbeitet, also bin jetzt seit 19 Jahren selbstständig und da ist mir irgendwann mal die Lampe aufgegangen, weil ich auch einen guten Mentor da hatte, zu sagen, Mensch, lass mal meinen ganzen Versicherungsquatsch zur Altersvorsorge sein oder machen dann nur mal die Basis, schaffen wir und dann kauft doch einfach mal eine Wohnung zur Kapitalanlage, liebe Kunden. Und das war halt so, 2008, 9, 10, wo wir das gemacht haben und da haben wir halt in Leipzig Wohnungen verkauft, Kapitalanlegerwohnungen, 500 Euro im Quadratmeter. Wahnsinn. Die haben jetzt halt alle 2000 Euro aufwärts wert. Ja, und mein damaliger Mentor und Chef in Anführungszeichen, also dem die Vertriebsfirma gehörte, zu der ich dann hingewechselt bin, nachdem ich vorher im Strukturvertrieb halt finanziell gescheitert bin und dann freier Finanzmakler war, der hat halt immer gesagt, komm, hier, mach das mit den Immobilien, das macht Sinn, es macht aber noch mehr Sinn, wenn du selber mal eine Immobilie kaufst. Weil dann bist du in dem Prozess drin und kannst den Leuten das ganz anders verkaufen und erklären. Mhm. Weil es immer komisch ist, wenn man zu jemandem sagt, hey Mensch, kauf dir doch eine Kapitalanlageimmobilie und dann kommt immer die Rückfrage, hast du auch eine? Nee, habe ich nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil ich nicht die Kohle in der Tasche habe, um sie zu bezahlen. Das wäre ja Unsinn. Ne? Ja, und so hat sich das dahin gegeben. Ich hatte schon immer eine Riesenleidenschaft, habe ich heute noch für Baufinanzierung klassische, weil das vom Empfehlungsgeschäft her total schön war. Ne? Also das ist, wenn man jemanden in die eigenen 4 Wände gebracht hat, war das immer total klasse, wenn die Leute einen weiterempfohlen haben, weil es eigentlich nie negatives Feedback gab. Ne? Das ist so bei teilweise Altersvorsorge-Sachen, da hast du dann irgendwelche Verträge, dann stimmen nach ein paar Jahren die Rückkaufswerte, nicht weil noch Provisionen drin sind. Und eine Baufinanzierung war halt sehr transparent. Man hat einen guten Zins gemacht, die Leute haben sauber in ihr Eigenheim gefunden und da hat mir das Spaß gemacht. Und dann habe ich das halt auf Kapitalanlageimmobilien erweitert. Und das Schöne war halt damals, wenn man den Einstieg hatte und jemand hat eine Kapitalanlageimmobilie gekauft, dann waren die anderen Sachen drumherum eigentlich selbstverständlich. Weil das große Thema, die 200.000 Euro für eine Wohnung investieren, war schon erledigt und dass man dann auch Absicherung braucht und keine Ahnung, was auch immer, das war dann völlig normal. Ja, und über den Step bin ich dann gekommen, sobald ich dann wieder finanzierbar war, war halt glücklicherweise im Dezember 2010, gab es dann sehr günstig Wohnungen noch im Rheinland zu kaufen. Und so habe ich dann meine erste Wohnung gekauft, 36 Quadratmeter mit Tiefgaragenstellplatz und 96er Baujahr, glaube ich, für 27.000 Euro.
Wow, was ist sie heute wert?
Ich habe sie gestern verkauft.
Ah, wirklich?
Ja, an meine eigene.
10 Jahre, steuerfreier Verkauf, oder?
Steuerfreier Verkauf nach 10 Jahren an meine eigene vermögensverwaltende Firma für 85.000 und ich weiß nicht, es waren noch 20 drauf, glaube ich, bin mir nicht sicher. Also 65.000 steuerfrei. Ich glaube, wenn man das zweimal im Jahr macht mit zwei so kleinen Wohnungen, kann man schon sehr gut leben.
Nicht schlecht. Also da wahre Werte sind doch 85.000 aktuell?
Mehr.
Mehr sogar, ja.
Wir haben auch gesagt, wir müssen, der Banker sagt, damit wir es finanziert kriegen, damit das mit seinem Chef durchkriegt, müssen wir 6% Mietrendite schaffen. Mhm. Und dann haben wir halt, die Miete ist relativ hoch mit 500 Euro kalt, dann haben wir halt die Mietrendite ins Verhältnis gesetzt zur Finanzierung. Dann kann man halt auf die 85.000, damit dann noch 6% übrig bleiben, wegen der berühmt-berüchtigten 6er-Annuität in 10 Jahren dann. Ne?
Die gibt es ja in Österreich nicht in der Form, aber genau. Was vielleicht ganz, ganz spannend ist für das jüngere bzw. nicht so immobilienaffine Zuhörerpublikum, wie bist du überhaupt zu dem Objekt gekommen? Warum hast du das ausgewählt? Hast du das klassisch gefunden oder ist es dir zugetragen worden? Hast du dir wirklich Gedanken gemacht? Hast du Due Diligence gemacht oder war das einfach mal tun, umsetzen und bist dann mit der Aufgabe gewachsen?
Ja, Paul, du weißt ja, ich bin relativ plakativ, was das Thema angeht. Ne? Also ich bin zur Bankerin gegangen und die hat gesagt, okay, jetzt kannst du was machen, so bis 50.000 Euro. Da bin ich in ImmoScout reingegangen, Seite 1, die billigste Bude, die da war, die halbwegs vernünftig aussah. Ja, und da habe ich die einfach gekauft, einmal angeguckt. Und klar habe ich natürlich dann mir auch die Teilungserklärung angeguckt, auch die Unterlagen, aber grundsätzlich habe ich jetzt die Kaufentscheidung nicht davon abhängig gemacht. Und ich war jetzt auch nicht der Profi in Bausubstanz, dass ich da hätte irgendwelche groben Mängel erkennen können. Ich wollte das einfach kaufen und fand es einfach gut.
Super. Das heißt, das war circa vor 10 Jahren?
Genau, ja. Dezember 2010.
Dezember 2010. War die Wohnung vermietet?
Nee, die stand leer. Da habe ich dann auch noch selber Laminat reingelegt. Also ich habe nochmal 3.000 Euro in die Hand genommen, auch so ein teures Laminat genommen und teure Farbe. Ne? Da weiß man ja mittlerweile alles besser, dass es auch für die gleiche Qualität für günstiger gibt und das dann genauso gut oder besser aussieht. Und kleine Küche noch mit drin. Also vorher lag da Teppich und den noch rausgerissen. Und kamen die ersten Leute zur Besichtigung, habe ich die inseriert und kam in die Wohnung und ich bin da auf dem Boden mit dem Blaumann rumgekrepelt. Und so, ja, Entschuldigung, wir wollten die Wohnung besichtigen. Wo ist denn der Vermieter? Ja, Mann, das bin ich.
Gutes Gefühl, oder?
Das war großartig. Ja, genau. Und dann kam halt so ein paar Leute dahin und habe ich dann irgendwann vermietet für, lass mich nicht lügen, 290 oder 300 Euro kalt.
Super. Also ja. Rendite damals schon sensationell, ne?
Ja, schon deutlich über 10%, ja.
Mhm. Richtig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und die Wohnung liegt, wo genau ist das, Leverkusen oder?
Wir sind in Langenfeld. Also Langenfeld, wer das nicht kennt, kann man mal googeln. Das ist die erste schuldenfreie Stadt in Deutschland gewesen.
Ah, so, es gibt's.
Ja, ja, die sind auch heute noch schuldenfrei. Grenzt direkt an Düsseldorf und an Leverkusen. Sehr, sehr hohe Lebensqualität. Damals war das Haus halt ein bisschen verschrien, weil ich wusste das aber nicht. Das hat mir dann später jemand gesagt, weil da, das sind alles kleine Apartments, 32 Stück, glaube ich, an der Zahl. Und da haben sich damals Mädels eingemietet, die dem ältesten Gewerbe der Welt nachgegangen sind, weil das günstiger war, als irgendwo in Düsseldorf am Bahndamm sich einzumieten. Und dementsprechend gab es da auch ein bisschen Drogenproblematik und so weiter und so fort. War mir aber damals alles scheißegal. Hat dann ein ganz lieber Kerl angemietet, den ich auch schon kannte vom Fußball von früher, aus einem anderen Fußballverein da. Die Welt ist ja klein und hat da zur Miete gewohnt und alles tutti. Und der ist jetzt, lass mich nicht lügen, letztes oder vorletztes Jahr, weiß ich gar nicht. Ich glaube, letztes Jahr ist er ausgezogen, weil er sein Glück gefunden hat. Also der hatte zwischendurch auch noch finanzielle Probleme. Dann habe ich dem noch geholfen mit einem Schuldenberatungskram und so, habe ihn wieder auf die Beine gestellt, er hat mir meine ganze Miete komplett bezahlt, hat dazwischendurch dann halt auch ein bisschen was offen gehabt und hat dann einen festen Job irgendwann gefunden, gearbeitet ganz so lieber, hat beim Job seine Freundin kennengelernt, die demnächst seine Frau wird und ist dann letztes Jahr ausgezogen und wir lagen uns mit leicht feuchten Augen irgendwie den Armen, weil schon fast freundschaftlich geworden ist. Das ist halt die erste Bude, die verbindet irgendwie und er fand es total cool, hat da ewig gewohnt. Er hatte auch noch Schicksalsschläge, irgendwie einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall mit Anfang 20, also ganz, ganz, ganz fies. Und ja, so war das dann.
Aber schöne emotionale Geschichte. Wiedervermietung weit höher.
Ja, Wiedervermietung dann für 550 Euro kalt möbliert, eine Firma.
Nett. Ja, aus welchem Gewerbe ist die Firma? Aus welchem Gewerbe kommt die Firma?
Du, das ist ganz entspannt. Das ist eine Firma, die betreut kranke Kinder, also psychisch oder körperlich kranke Kinder, also Behinderte auch oder auch ja, mit Tourette-Syndrom, Autisten, Flüchtlingskinder, wo die Familie es nicht geschafft hat aus dem Land, also junge Erwachsene, und hilft denen auf die Beine. Und mit denen habe ich in dem Haus eine ganz tolle Kooperation, weil ich mittlerweile, glaube ich, 14 Wohnungen da habe. Mhm. Und die vermiete ich alle, die Wohnungen, fast alle. Also immer, wenn eine leer wird, mache ich die komplett parat, vermiete die dann neu an die, weil das für die total schön ist. Da muss nur ein Betreuer dahin oder zwei. Weißt du, wenn die Wohnungen überall verteilt sind, die haben sowieso Schwierigkeiten, Wohnungen zu bekommen, dann brauchen die wesentlich mehr Betreuer, das ist natürlich wesentlich teurer und so weiter und so fort. Und Sozial hat ja eh nicht so viel Kohle und dementsprechend, ja, klappt die Zusammenarbeit total super.
Perfekt, das heißt, die Miete, du hast es erwähnt, du hast mittlerweile 14 Wohnungen, die Miete kommt dann direkt vom Amt oder von der Organisation?
Nee, die kommt von der Organisation. Also es ist so, dass diese Organisation, das ist Sozialgesetzbuch, ganz normal, also kannst du es vergleichen, wenn ein Kind in stationäre Pflege geht, also in ein Pflegeheim ist so ein blödes Wort, ne? Also wenn es kein Zuhause mehr hat und halt in so eine Institution muss, dann ist es im Prinzip genau das Gleiche, was die machen, nur die machen es halt ambulant, indem sie sagen, wir mieten Wohnungen an. Und machen es dann mit unseren Kräften vor Ort, und du kriegst halt für jedes pflegebedürftige Kind in Anführungszeichen oder für jeden Platz, den du bereitstellst, irgendwie, ich weiß die Zahl gar nicht, 4.500 Euro, glaube ich. So, und dann kann man da halt, wenn man einen ethischen, sozialen Anspruch hat, A, damit toll jungen Erwachsenen helfen und die auf die Beine bringen, und B, ist das natürlich auch nicht unlukrativ, wenn man jetzt sagt, keine Ahnung, 2.500, 3.000 Euro kostet die Firma das im Monat, das Kind zu versorgen, und am Ende des Tages bleiben dann noch 1.500 übrig, keine Ahnung. Und die zahlen halt einfach Pauschalpreise.
Perfekt. Was war dann der ausschlaggebende Trigger, dass du wirklich Fahrt aufgenommen hast und irgendwann zum Budensauberer geworden bist? Wie ist die Story weitergegangen?
Ja, das war verrückt. Also Dezember 2010 war dann auch noch so mit Familienplanung, ne, mit meiner Frau, da habe ich dann auch geheiratet und Kind dann im Anmarsch. Und ich hatte so ein bisschen die Problematik in der Selbstständigkeit, dass die Zahlungsmoral nachgelassen hat, ne? Also es wurde mit Provisionszahlungen wurden teilweise von Versicherungen verschleppt, oder man hat es nur noch ratierlich ausgezahlt bekommen, oder Maklerprovisionen, dann wurde dann diskutiert mit den Kunden, war alles ein bisschen schwierig. In dieser Finanzkrisensituation hatten natürlich auch viele Leute ein bisschen den Arsch auf Grundeis, sage ich mal salopp, ne, weil halt keine Kohle da war. Und ich habe halt einfach Sorgen gehabt, dass irgendwann es gefährlich wird, wenn ich eine Familie ernähren muss, nur von Provisionen leben zu müssen, ne, oder von der Abhängigkeit, dass Dritte meine Rechnung bezahlen. Und dann habe ich mich halt hingesetzt, habe mir gedacht, wenn jetzt hast du eine so eine Wohnung gekauft, wenn du jetzt 40 bist und würdest 50 solche Wohnungen haben, also in 10 Jahren 50 solche Wohnungen, und jede Wohnung hat 100 Euro Cashflow vor Steuern. Jetzt gar nicht groß mit Instandhaltungsrücklage, ich habe einfach gesagt, das kommt rein, das geht raus für die Bank und so weiter und so fort. Und dann habe ich 100 Euro vor Steuern, mal 50 sind 5.000 Euro, damit kann man ganz gut in der Selbstständigkeit mal den einen oder anderen Monat überbrücken. Und somit war die Reise dann geboren. Also da habe ich auch gar nicht drüber nachgedacht, so finanzielle Unabhängigkeit, die ganzen komischen Wörter mag ich ja sowieso alle nicht. Das war halt einfach, ja, und dann haben wir da losgelegt, dann bin ich ständig zur Bank gerannt, habe gesagt, gib mal Geld, und die haben natürlich gesagt, nee, damals hatte ich so zu versteuerndes Einkommen, keine Ahnung, 30.000, also 2.500 brutto, da wollten die jetzt auch nicht direkt den Hahn voll aufdrehen. Hätte ich damals ein bisschen mehr Wissen gehabt und wäre vielleicht etwas eloquenter und auch nicht in meiner granatenmäßigen, naiven Arroganz da zur Bank hingegangen, sondern einfach besser vorbereitet und vernünftiger angezogen und wäre ein bisschen netter gewesen, dann hätte es wahrscheinlich auch schneller mehr Geld gegeben. Aber gut, da war ich.
Das sind schöne Lessons learned natürlich. Vielleicht zum Thema Finanzierung, das ist ja erwähnt, dein finanzielles Gebaren damals. Wie haben die Banken die ersten Objekte dann finanziert? Also da wirklich 110% Finanzierungen unterwegs bekommen, oder hast du auch ein bisschen Eigenkapital zur Party mitbringen müssen?
Nee, ich habe es 110% finanziert bekommen. Wie gesagt, bei der ersten Wohnung habe ich dann noch für 3.000 Euro da den parat gemacht, das aus eigenem Geld, aber den Rest haben die finanziert. Es war halt so, das war die Gewerbekundenabteilung von der Sparkasse und meine Bankerin da war schon Ewigkeiten, die Bankerin von meinem Vater, die war schon seit, weiß nicht, 25 Jahren da. Das war eine ganz liebe Frau und irgendwie hat die an mich geglaubt. Also ich scheine irgendwas in ihr entfacht zu haben, wo sie gesagt hat, Mensch, der hat so Bock da drauf und es war anscheinend so positiv, dass sie gesagt hat, komm, ich setze mich für den Jungen ein. Der kriegt jetzt nicht nur eine Wohnung, wir warten jetzt ab. Und dann ist natürlich auch schön, wenn man dann die eine Wohnung hat mit, ich sag mal, 30.000 Euro, weiß nicht, 150 Euro Rate und 300 Euro kommen rein. Ne? Und dann hat die ja gesehen, okay, quasi ab Februar hat das funktioniert in 2011. Und dann bin ich natürlich immer wieder hingerannt und habe gesagt, bitte, bitte, gib mal mehr Geld. Ich habe hier so eine Idee mit 50 Wohnungen. Und da hat die noch gesagt, Mensch, mit deinen 50 Wohnungen, hör doch mal auf. Wir haben Finanzkrise und Immobilienkrise und mit den Immobilien, das wird eh nie mehr funktionieren. Und haben mir dann immer so ein Stück, 2011 nochmal eine Wohnung, 2012 nochmal zwei. So hat das dann langsam Fahrt aufgenommen. Dann wurden auch die Einnahmen wieder besser ab 2010, weil dann war die Insolvenz ja komplett weg. Dann habe ich auch in der Finanzdienstleistung relativ gut verdient, weil ich dann auch viel mit Kapitalanlageimmobilien gemacht habe für meine Kunden. Das hat dann noch besser funktioniert. Dann habe ich noch mehr verdient, konnte mir wieder selber mehr Wohnungen kaufen, konnte den Kunden wieder sagen, Mensch, guck mal, ich habe jetzt schon 3, 5 Wohnungen, wie viel auch immer. Woraufhin ich dann wieder erfolgreicher war in meinem Verkaufsprozess und dementsprechend hat sich das dann so ein bisschen angesammelt. Aber ganz kleines Licht war ich. 30.000 Euro habe ich gebettelt damals bei der Bank.
Wahnsinn, unglaublicher Weg. Wie hast du es geschafft von 0 auf 170? Wie konntest du skalieren? Hat es auch auf dem Weg innerhalb 10 Jahre hast du es ja geschafft? Hat es da auch irgendwelche Stolpersteine, Rückschläge und so weiter gegeben? Vielleicht kannst du da kurze Einblicke geben.
Stolpersteine sind ja immer viele da. Der größte Stolperstein war, dass die Bank mir kein Geld geben wollte die ganze Zeit. Sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich bei. Es hat auch immer alles sein Daseinsberechtigung. Vielleicht wäre ich deshalb, weil sie es so langsam gemacht haben, bin ich gesund gewachsen, am Anfang zumindest. Und hätte ich mehr bekommen, hätte ich mich nochmal auf die Nase gelegt, weil es zu viel, zu schnell. Ich bin dann auch immer so ein Typ, ich will alles auf einmal und am besten gestern. Das ist vielleicht auch nicht immer gesund, wenn man da einfach mit fremdem Geld um sich schmeißt, ohne wirklich Ahnung davon zu haben. Aber ansonsten hat sie mich da ganz gut rangeführt. Ne? Und dann, also muss man fairerweise sagen, von den 170 Einheiten sind halt, also ich habe die ersten 7 Jahre 40 Einheiten gekauft und von Jahr 7 bis heute dann nochmal 130. Also der Hockeystick kommt natürlich am Ende. Dadurch, dass du immer mehr Bonität hast, weil natürlich die Immobilien, die Cashflow-positiv sind, deine Steuerbescheide immer besser aussehen lassen, als Familienvater vielleicht im Job nochmal mehr Erfolg gehabt durch gewisse Reife, die man vielleicht dann ausstrahlt. Ich weiß nicht, mit Anfang 30 war ich halt so ein Disco. Boy, sag ich mal. Ne? Und mit 33, 34, 35, dann hast du halt Frau geheiratet, dann hast du Familie, Kinder, dann wird man vielleicht etwas ernster genommen, weil man selber auch etwas seriöser ist als dann 3, 4 Jahre vorher. Und ja, dann hat sich das so entwickelt. Ne? Dann hatte ich dann irgendwann das erste Mehrfamilienhaus am Start, weil meine Bankerin zu mir gesagt hat, mach doch mal ein Mehrfamilienhaus.
Wann war das?
Das war in 2013, glaube ich.
13 oder 14. Schon in der frühen Phase, ja.
Ja, man muss also sagen, das ist absurd. Ne? Also für österreichische Verhältnisse, ich habe damals für das Mehrfamilienhaus in 360 Quadratmeter habe ich 160.000 Euro bezahlt.
Schön. Da kriegt man in Wien kaum noch eine 30 bis 35 Quadratmeter Wohnung darum. Ne?
Nicht schlecht. So, dementsprechend Mieteinnahmen waren da, lass mich nicht lügen, 20.000, ne? 160 bezahlt, 20.000 Mieteinnahmen. Dann habe ich natürlich auch dann die Kaufnebenkosten wieder mitfinanziert bekommen. Das Ding läuft auch rund, ohne Ende. Da muss ich jetzt zum ersten Mal Geld in die Hand nehmen, weil ich die Heizung in 2 Wohnungen neu machen muss. Also muss ich das erste Mal 20.000 investieren jetzt. Dann sind die aber auch wieder super vermietet. Und dann hat das so ein bisschen Fahrt aufgenommen alles. Mhm.
Und vielleicht 2, 3 wesentliche Fragen noch. Hast du das alles alleine immer aufgebaut? Oder hattest du Co-Investoren und Partner?
Also alles alleine aufgebaut, bis ich quasi Immocation kennengelernt habe. Und dann habe ich ja mit Marco und Stefan ein Co-Investment gemacht. In dem Co-Investment sind jetzt 36 Einheiten. Das stocken wir aber nur noch auf 40 Einheiten auf. Mhm. Und dann hören wir auf, damit das weiterzumachen. Dann wird es halt komplett in die Wege geleitet, dass es einfach läuft, dass man aus der Firma immer sich was rausziehen kann, dass es sich entschuldet. Und ansonsten alles alleine, außer halt mit meiner Frau. Ne, würde ich auch immer jetzt wieder so machen. Das war eine tolle Erfahrung, das Co-Invest. Ich will das auch nicht missen. Es ist nur für einen Single-Selbstständigen wie mich unheimlich schwierig, nach 17 Jahren, wo ich alles so gemacht habe, wie ich das meine und auch mit den Immobilien und so weiter und so fort. Und dann kommt man und dann hat man halt Calls mit Menschen, die einen dann fragen, nun, was ist denn damit? Erklär doch mal. Das ist total ungewohnt gewesen und dementsprechend habe ich für mich entschlossen, buy and hold mache ich dann nur noch alleine, beziehungsweise dann mit meinen Firmenstrukturen jetzt auch.
Sehr gut. Und auch ganz, ganz spannend, Standortstrategie und auch Objektstrategie. Du hast ein bisschen einfließen lassen, begonnen mit Wohnungen, dann Mehrfamilienhäuser, aber hast du da auch eine Kategorie, eher größere Wohnungen, kleinere Wohnungen? Wie gehst du da vor?
Ich bin frei nach deinem Landsmann. Kleine dreckige Löcher bringen dich zu einem gewissen Wohlstand. Und ja, ich habe immer kleine Wohnungen, fand ich immer gut, weil ich gab so einen Spruch, den hat ein Mentor mir mal auf den Weg mitgebracht, weil man so viel in Deutschland ja auch über Altersarmut spricht und demografischen Wandel und auch das Thema, dass Frauen sehr schlechte Rentenerwartungen haben, wenn sie Kinderzeiten hatten und so weiter und so fort. Der hat mir irgendwann mal gesagt, du Basti, das ist jetzt nicht böse gemeint, das ist ernst gemeint. Ich glaube, die Studentenwohnungen von heute sind die Rentnerwohnungen in Deutschland von morgen. Und wir werden dahin kommen, dass sich Rentner irgendwann mit den Studenten um diese kleinen Apartments prügeln werden. Weil sie einfach aufgrund von Fehlplanung, blöden Situationen, was auch immer, verwitwet oder keine Ahnung.
Und natürlich im Kern die Überalterung der Gesellschaft, ne?
Genau, Überalterung der Gesellschaft kommt auch noch dazu, richtig, vielen Dank. So, und der Spruch ging mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Und dann habe ich halt immer versucht, Wohnungen zu kaufen im Erdgeschoss, Hochparterre oder erstes OG und immer so zwischen 30 und 60 Quadratmeter, Ein- und Zweizimmerwohnungen. Das Mehrfamilienhaus war dann das erste, es war was größer. Da waren dann drei Wohnungen 100 Quadratmeter und eine 60. So, und ich bin heute noch auf dem Standpunkt zu sagen, ich kaufe gerne kleine Wohnungen, weil man die halt deutlich teurer vermieten kann, weil man ein riesengroßes Mietklientel hat. Ne? Also man hat alte Leute, junge Leute, Firmen, Monteure, Airbnb, Studenten, also man kann eigentlich auf ein Apartment sämtliche Konzepte anwenden oder aus meiner Sicht die meisten Konzepte und man trifft auch den größten Kundenkreis und man kann halt im Verhältnis zu den Quadratmetern mit die höchsten Mieten nehmen, ne? Und größere Wohnungen werden halt günstiger vermietet als kleinere Wohnungen. Und absolut. Somit bin ich dann bei dem Thema hängen geblieben. Also das hört sich auch viel an mit diesen 170 Einheiten, aber es ist jetzt, sind alles immer, weiß ich nicht, im Durchschnitt kostet eine Wohnung nicht mehr als 50.000 Euro. Deshalb bin ich jetzt nicht der Immobilienmilliardär oder sonst irgendwas. Das, wie du so schön gesagt hast, als wir uns mal kennengelernt haben, es kommt nicht zwingend auf die Einheiten an, als ich dich nach deinen gefragt habe. Und das ist halt bei uns in Nordrhein-Westfalen, muss man wissen, da kaufst du halt auch mal 35 Quadratmeter, also passiert jetzt gerade wieder, 47 Quadratmeter in Dortmund, habe ich gerade zugesagt, für 22.000.
Wahnsinn.
Das ist halt absurd hier. Ne? Das ist
wirklich Wahnsinn.
Nordrhein-Westfalen ist mit 18 Millionen Einwohnern und so einer Dichte von Städten mit über 100.000 Einwohnern, das ist halt irre.
Also ich habe einen Satz, der hat sich bei mir von dir sehr eingeprägt. Du hast, ich glaube, Essen ist die siebtgrößte Stadt Deutschlands und du hast immer gesagt, das kann ja nicht sein, dass 1 bis 6 und 8 bis 20 sensationell performen und die siebtgrößte Stadt, nämlich Essen, genau, geht bergab. Ja, und ist auch ein interessanter Investmentstandort. Man muss halt wissen, wo. Thema Standort, wo investierst du überall?
Genau, also wie bin ich dazu gekommen? Langfeld ist neben Leverkusen. Grundsätzlich bin ich eigentlich der klassische Kirchturm-Investor. Ich würde am liebsten nur bei mir in der Straße investieren. Das Problem war halt, irgendwann sind die Immobilienpreise meinen Vorstellungen von Cashflow weggelaufen. Und daraufhin habe ich für mich meine persönliche sogenannte AB-Strategie entwickelt. Man kann es auch 1-2-Strategie nennen oder wie auch immer. Na, er hat gesagt, okay, pass auf, ich gehe an der Autobahn A1 entlang Richtung Remscheid, Wuppertal, Essen, Bochum, Dortmund, was da auch alles so ist und investiere dort in Cashflow-Immobilien. Und diese Cashflow-Immobilien befähigen mich dazu, weil sie mein Gehalt nachhaltig steigern, dass ich in meinen A-Städten wie Leverkusen, Langfeld, Köln, Bonn, was auch immer, auch Immobilien kaufen kann, die aber eine große Wette auf Wertsteigerung haben. Und so habe ich halt dann angefangen, bin ich immer weiter rausgegangen, in Richtung Ruhrgebiet, habe da gekauft, gekauft, gekauft und habe dann irgendwann die Strategie umgestellt, habe gesagt, ich kaufe jetzt 4 Wohnungen, sage ich mal, für 200.000 in Essen und dafür kaufe ich dann eine Wohnung für 200.000 in Langenfeld, damit wir so ein bisschen Gleichgewicht im Portfolio haben, damit ich einmal den Cash mitnehmen kann und auf der anderen Seite aber auch eine schöne Wertsteigerung mitnehmen kann. Und die Strategie fahre ich jetzt seit ein paar Jahren und das gefällt der Bank total gut und mir auch, weil die Wohnungen und Häuser in besseren Lagen einfach keinen Stress machen.
Das ist ein schönes Hedging auch im Portfolio und genau. Ausgewogen und du hast kein Klumpenrisiko in dem Sinn auch. Ne?
Genau.
Vielleicht was ganz, ganz spannend ist, vor allem wenn man so eine Größe an Einheiten vor sich hertreibt, wie verwaltest du denn den ganzen Wahnsinn?
Ja. Das ist ein schönes Thema, dass du das ansprichst. Also ich habe ja so ungefähr die Hälfte in Mehrfamilienhäusern und die Hälfte Einzelwohnungen. Also das Co-Investment, da wo die knapp 40 Einheiten drin sind, das würde einmal eine Asset Managerin, die das macht, die viele Aufgaben betreut, und Hausverwaltung, also sowohl Sondereigentumsverwaltung als auch Komplettverwaltung von den Häusern. Meine eigenen Häuser sind auch alle komplett in einer Hausverwaltung, also all-in, inklusive Mieterwechsel, Abrechnung, alles. Ich mache da gar nichts mehr, außer einmal die Woche mit meinem Sachbearbeiter, also mein eigener Sachbearbeiter, den hat der Hausverwalter nur für mich eingestellt, für unser Portfolio, und bespreche dann Sachen mit dem durch. Dann zahle ich halt pauschal für jede Einheit eine Summe und dafür ist alles abgedeckt. Mhm. Und
funktioniert gut.
Funktioniert sehr gut, ja, hat aber auch anderthalb Jahre gedauert, bis es eingestielt war, weil ich ein absoluter Unterlagenschlampe bin. Ja, also bis die alles komplett hatten von mir, muss man fairerweise sagen, Akquise kann ich gut, bin glaube ich auch ein guter Vertriebler, aber das Thema dann so gut in Ordner einzusortieren, ist relativ schwierig für mich.
Ja, da haben wir gewisse Ähnlichkeiten.
Ja, das kann ich verstehen, Paul. Ja, und also da noch sagst okay. Du, mein 2021 steht unter dem Stern für mich, dass ich versuche, ein Selbstexperiment zu machen, wie passiv man einen Bestand kriegen kann.
Okay,
also ich habe jetzt gestern ein Connection zu einer Software-Cloud-Lösung gefunden, die mein ganzes Portfolio, die Einzelwohnungen alle eingestielt haben, wo ich jetzt heute mal kontrolliert habe, dass ich die Einzelwohnungen alle sehr leicht von der App aus managen kann. Und das Experiment ist bis Ende des Jahres einfach zu prüfen, wie passiv kann ein Immobilienportfolio in der Größe 200 Einheiten wirklich sein.
Da machen wir noch eine extra Folge dazu.
Das auf jeden
ist
Fall.
Sehr, sehr spannend, dann die Lessons learned daraus zu ziehen. Vielleicht noch eine interessante Frage. Wie bist du zu dem Namen Budenzauberer gekommen? Vielleicht ganz kurz, und was sind die Ziele in der Zukunft des sogenannten Budenzauberers?
Genau, also wie bin ich dazu gekommen? Ich glaube, das kam irgendwann mal aus der Community. Ich weiß nicht, es gibt ein Fußball-Hallenturnier, das heißt Budenzauber. Und also Buden sind ja, wenn man Tore schießt bei uns, ne? Wenn man eine Bude macht, dann hat man ein Tor geschossen im Rheinland oder im Ruhrgebiet. Eine Bude ist aber auch eine Wohnung. Mhm. Und dann hat das irgendeiner, ich glaube aus der Community, ich weiß gar nicht wie, hat das irgendwann mal verquickt und hat gesagt, Mensch, du bist der Budenzauberer, weil du ständig aus dem Hut irgendwelche kleinen, lohnenswertigen, dreckigen Löcher rausholst, die alle anderen irgendwie nicht sehen.
Genial.
So war das dann. Genau.
Und willst du hin mit Immobilien? Wo ist, wann pullst du den Trigger oder wann ist Stopp? Wann ist genug?
Also ich habe jetzt eigentlich gesagt, bei 200 ist Stopp. Das Problem ist, wenn ich dieses Thema Passivierungsexperiment für mich gut hinkriege, dann steht ja eigentlich das unter dem Stern, dass es egal ist, ob es 200, 500 oder 1000 Einheiten sind, weil dann ist es ja einmal so aufgesetzt. Mhm. Da muss man ja im Prinzip nur mehr Manpower hinterschaufeln. Also entweder mein Hausverwalter muss irgendwann noch jemanden einstellen oder ich brauche noch mal jemanden, den ich selber einstelle für irgendwelche Sachen, aber theoretisch.
Das heißt dann Cashflow auf Flugmodus geschalten.
Das wäre die Idee. Ne? Also ich muss jetzt auch, deshalb muss ich auch die 200 Einheiten voll machen. Dann habe ich so 25.000 Euro Cashflow vor Steuern. Mhm. Da muss ich dann noch einen Teil von abzwacken, um natürlich wieder die Dienstleister zu bezahlen, die dann im Prinzip mir das Leben ermöglichen. Aber dann Flugmodus, und dann ist es ja theoretisch egal, wie viele Einheiten es sind. Konsolidieren ist halt schwierig. Ich kriege, also muss fairerweise sagen, ich kriege im Moment auch so viel geiles Zeug angeboten. Mhm. Das ist man. Warum soll ich dann sagen, okay, jetzt ist die 200 und erste Wohnung und das ist jetzt dieses Dortmund-Ding als Beispiel, warum soll ich das nicht kaufen für 22.000 Euro? Es gibt leider keinen Grund dafür.
Nicht liegen lassen. Interessante Frage, finanziert das die Bank 22? Nicht alleine wahrscheinlich in einem Bündel, oder?
Ja, das machen wir dann irgendwann mal. Also okay. Ich mache mittlerweile immer, wenn es kleinere Sachen sind, sammle ich 5, 6 Dinger zusammen.
Okay, verstehe.
Dann zahle ich die erstmal aus dem Firmen, aus dem Betriebsvermögen ganz normal, wie man das halt kennt. Und dann irgendwann holst du das Schöne bei einer VV ist ja, dass du in Deutschland ist es so, du musst normalerweise zwischen 3 und 6 Monate nach Kauf die Finanzierung dazu auch haben, weil sonst kann das Finanzamt halt sagen, das ist nicht eindeutig zuordbar und dann kannst du halt die Zinsen nicht absetzen.
Das ist in Österreich auch ein Riesenthema. Das muss halt wirklich mit dem Kauf zusammenhängen. Wenn du zum Beispiel Nachbeleihungen oder so machst, dann kannst du die Zinsen nicht steuerlich geltend machen.
Genau. Das Schöne ist, in der VV ist es so, da kannst du es machen, wann du willst. Okay. Du kannst immer steuerlich geltend machen und dementsprechend bündel ich dann halt. Aber wo es hingeht, Paul, ich weiß es nicht.
Ja, die Reise wird noch lang sein und ich glaube, das Wesentliche, was du sagst, weil mich fragen ja auch und dich wahrscheinlich noch mehr, ist es zu spät zu kaufen, ist schon alles zu teuer, ist der Zug abgefahren? Es gibt immer einen Markt, ja, und der Markt wird sich immer drehen und bewegen. Man muss halt mit dem Markt sich mitdrehen in
Genau.
die Richtung, in die er sich eben dreht, und man muss halt den Markt kennen, ja.
Richtig.
Abschließend, weil wir haben ja noch eine zweite Bonusfolge, wo du deine unglaublichen Akquise-Hacks loslässt. Aber zum Abschluss ganz kurz, weil ich habe ja natürlich primär österreichische Hörer und Rinnen, aber auch einige Deutsche und vor allem auch Österreicher, die dann in Deutschland investieren wollen oder es auch schon tun. Möchtest du einen Geheimtipp raushauen? Wo würdest du, oder sagen wir mal nur von der Region her, welche Region findest du interessant? Lass mich, ich könnte es erraten auch, aber was sagst
Ja, also das Ruhrgebiet finde ich natürlich mega interessant, ne? Ist klar. Also generell Nordrhein-Westfalen. Es gibt auch so, weißt du, so viele aus der Community kommen jetzt und sagen, ich will nach Essen, ich will nach Essen, ne? Aber wir haben ja noch so viel anderes. Wir haben allein um Düsseldorf rum, wir haben der Duisburger Süden grenzt an den Düsseldorfer Norden. Im
Ja.
Duisburger Süden zahlst du 1,5 den Quadratmeter, in Düsseldorf-Flingern zahlst 5.000.
Wahnsinn. Ja.
Das ist
Ja.
absurd.
Ja, aber da kommt es wieder darauf an, Kirchturmstrategie, du musst deinen Markt kennen, dein Netzwerk haben. Lieber Basti, vielen, vielen Dank für
Sehr
die
gerne, Paul.
tollen Einblicke, für das sympathische Gespräch. Unglaublicher Werdegang, extrem inspirierend. Du bist natürlich auch für mich eine Inspiration, ein guter Freund auch mittlerweile geworden, auch
Das kann ich nur
gewissermaßen.
zurückgeben.
Und ich freue mich schon, dass wir uns Ende Juni endlich wieder bei der
Oh ja.
Masterclass beim Abschlussworkshop an der Bar betrinken. Nein, das hätte ich jetzt fast gesagt, betrinken. Ein, zwei Bier trinken
Genau,
dürfen.
völlig seriös, weil wir müssen ja auch
So
performen. Ne? Das wird schon anstrengend werden.
ist es. Vielen, vielen herzlichen Dank und alles Liebe und vor allem Gesundheit nach
Gerne, mein Freund, wünsche ich
Leverkusen.
dir auch.
Super.